Eingedacht, die wäre da schon.
Dann lass uns loslegen.
Ja, machen wir doch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eingedeicht mit mir, Timo Strömer, und heute mal wieder mit Deichstube-Chefreporter Daniel Kotheus. Hi, moin Daniel.
Moin Timo.
Schön, dass der feine Herr Buchautor sich die Zeit genommen hat, hier mit mir auf dem Sofa zu sitzen und über den SV Werder Bremen zu quatschen.
Wenn nicht dafür, wofür sonst?
Ja, kein Scheiß. Du bist jetzt Spiegel-Bestseller-Autor. Trainer, schon gehört?
Nee, das ist bei mir noch nicht angekommen.
Dann wird's Zeit. Wirklich. Das Buch, die Biografie von Thomas Schaaf, geschrieben von Daniel Kotheus, ist ein Spiegel-Bestseller. So, völlig verrückt, oder nicht?
Maximal verrückt. Zweite Woche schon drauf auf der Spiegel-Bestseller-Liste Sachbuch. Aktuell Platz 12, also wir schnuppern an Europa, yes, sozusagen. Nee, es ist verrückt, überwältigend, schön. An der Stelle auch tausend Dank an all die Leute da draußen, die dieses Buch nicht nur gekauft haben, sondern viele, viele ja
vielleicht
tatsächlich
auch gelesen, haben.
Gelesen haben. Ich habe ganz, ganz viel tolles Feedback erreicht von Werder-Fans, Freunde, Bekannte ohnehin, Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe, die plötzlich auf mich zukommen und sagen, ganz tolles Buch, bedeutet mir was, kann ich mit meiner eigenen Lebensgeschichte dran anknüpfen. Also das geht runter wie Öl und ja, macht mich sehr stolz, bin ich sehr happy mit.
Völlig zu Recht. Kaufen, kaufen, kaufen. 1 Euro pro Buch geht auch an Trauerland.
Ganz wichtig, genau.
Ja, kann man hier auch mal erwähnen. Und Daniel, du bist gemeinsam mit Thomas Schaaf auf großer Lesetour.
Tatsächlich, ja.
Und wer immer schon mal Eingedeicht live sehen wollte, da gab es zuletzt ein paar Anfragen. Kommt das? Machen wir das? Nein, aber ich darf diese Lesetour moderieren. Freue mich wirklich sehr drüber.
Ja, unverschämterweise reingesneakt in das Erfolgsformat. Nein, ich freue mich auch. Timo Strömer als Moderator mit unterwegs. Ansonsten noch Thomas Schaaf und ich. Und hier und da auch mal ein Special Guest. Lesen wir aus dem Buch, bringen so ein paar Elemente aus dem Buch auch live auf die Bühne. Es gibt Einspieler, es gibt Einlagen, miese Gags natürlich auch. Also der Eingedeicht-Vibe weht auch durch diese Lesereise. Und es macht Riesenspaß. Wir sind gestartet, hatten jetzt schon den ein oder anderen Termin. Am Freitag geht's weiter in Walsrode, dann dieses Jahr noch eine Handvoll Termine. Stimmt, Walsrode für kurz entschlossen, der kommt gerne noch rum. Nächstes Jahr ganz viele weitere Termine. Der Auftakt dann am 15.01. in Sieke im Theater.
Das schon ausverkauft,
tatsächlich schon ausverkauft, ja. 500 Leute. Das wird fantastisch. Ich freue mich da sehr drauf, auf jeden Termin und auf die buchstäblich coole Reise, bei der du mit im Nightliner sitzt.
Toll, ich freue mich wirklich sehr darüber. So, jetzt aber so richtig rein in die Folge. Trainer, hast du Bock?
Ja, das wäre jetzt schlecht, wenn ich sagen würde, nee.
Stimmt. Daniel, 0-2 gegen RB Leipzig. Werder hat verloren. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe nicht mal mit einem Unentschieden gerechnet. Insofern, ja, passiert halt.
Ja, angesichts der Bremer Legacy, was Spiele gegen RB Leipzig angeht, war da wahrscheinlich auch nicht viel mehr zu erwarten. Bisschen schade am Ende trotzdem, weil dieses Spiel halt komplett paradox war. Erste Halbzeit schwacher Auftritt, gute 10, 15 Minuten zu Beginn mal ausgeklammert. Da musste eigentlich zur Pause schon 2-3-0 hinten liegen. Passiert nicht, geht mit 0-0 in die Kabine und in der zweiten Halbzeit musst du bis zur 60. eigentlich 2-0 führen. Riesenchancen, Werder mit offensiver Schwung- und Druckphase, das sah richtig gut aus. Verlierst es am Ende aber 0-2. Insgesamt geht das in Ordnung, Leipzig war schon das bessere Team, aber so zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten mit entsprechendem Ausgang. Allgemeiner Tenor im Bremer Lager war aber ähnlich eben wie deiner. Gut, was willst du machen? Hast halt verloren. Aber in der zweiten Halbzeit über weite Strecken richtig guten Fußball gespielt, daran anknüpfen und dann kann Köln kommen. So haben sie es für sich verpackt und mit auf den Heimweg genommen.
Zur Halbzeit habe ich dann doch gedacht, vielleicht geht was. Mit ein bisschen Glück, vielleicht ein Punkt drin. In erster Linie dank Mio Backhaus, muss man ja auch mal sagen.
Ja, total.
Mal wieder fantastisch gehalten hat.
Der hat es hinten super gemacht und hat dafür gesorgt, dass du eben nicht zur Pause schon gefühlt uneinholbar hinten liegst. Und in der zweiten Halbzeit lass da einen der Bremer, eine der, wie viel waren es, 4, 5 Chancen nutzen. Top, dann im Pech noch, weil er hauchdünn im Abseits steht, beziehungsweise das Tor dann eben nicht zählt. Deswegen, wenn Werder da in Führung geht, bin ich gespannt, was RB macht. Also da war durchaus was drin. Insgesamt dann aber die Leipziger individuelle Qualität schon höher. Du hast aber, und auch das ja irgendwie verrückt, diesen Gegensatz gehabt. In den Wochen davor haben sie 5 Spiele am Stück immer gepunktet. Und wir haben hinterher alle gesagt, ja, boah, richtig toll sieht das nicht aus, aber es bringt Punkte. Jetzt sah es zumindest in der zweiten Halbzeit wirklich gut aus und es bringt am Ende nichts. Das vielleicht jetzt vor Köln zusammenkriegen und dann bin ich mir sicher, dass wir da ein sehr gutes Heimspiel des SV Werder sehen werden. Denn es war unterm Strich kein schlechtes Auswärtsspiel in Leipzig.
Gegen den Ex-Trainer Ole Werner. Ich frage mich jetzt, ob man ihm die Punkte gönnt. Nee, gegen Werder natürlich nicht. Aber war dann ja schon irgendwo ein besonderes Spiel. Und Malte Bürger, Deichstube-Reporter Malte Bürger, war für uns vor Ort in Leipzig und hat den Coach mal gefragt, den Ex-Coach, wie sich das so angefühlt hat, gegen Werder zu spielen.
Ja, Malte Bürger von der Deichstube. Moin Ole. Moin. Erste Frage geht an dich diesmal. Ich würde einmal gerne wissen, wie war das drumherum für dich beim Spiel? Hattest du ja, glaube ich, im Vorfeld schon gesagt, wird sich wahrscheinlich keine Zeit ergeben, mal zu gucken, wie es eigentlich Werder so geht. Und dann würde ich gerne wissen, wie hat sich eigentlich die Arbeit jetzt für dich verändert im Vergleich zu den 3,5 Jahren vorher an der Weser?
Ja, der Unterschied ist der, dass du vor dem Spiel relativ viele Hände schüttelst oder mehr als sonst beim Bundesligaspiel, weil du viele alte, altbekannte Gesichter siehst und wir ja auch eine tolle Zeit zusammen hatten. Und insofern freut man sich dann auch, sich wiederzusehen. Mit dem einen oder anderen ist man ja auch so noch im Kontakt. Und ansonsten ist es aber so, dass du natürlich in ein Spiel gehst und das mit deiner Mannschaft gewinnen möchtest. Und dann bin ich auch sehr froh, dass uns das heute gelungen ist. Und die Arbeit ist, es ist ein anderer Ort, es ist eine andere Mannschaft, es sind andere Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Ich habe in Bremen einen tollen Staff gehabt, eine tolle Mannschaft gehabt, ein super Umfeld gehabt, das es mir als Trainer leicht gemacht hat, zu arbeiten, gut zu arbeiten. Und ich erlebe das hier mit anderen Menschen genauso. Ja, sehr, sehr professionell aufgestellt. Ein Staff, der einfach sehr, sehr unterstützend ist, sehr offen ist und offen war, auch neuem gegenüber, weil es als Trainer ja auch so ist. Du kommst in eine neue Umgebung und dann bist du immer auch darauf angewiesen, dass du entsprechend empfangen wirst. Und das war hier genauso, wie ich es damals in Bremen erlebt habe. Und ich habe eine tolle Mannschaft. Und insofern ist mein Job selbst der des Trainers. An allen Orten sind diese Dinge, die man in seinem Beruf macht, dann doch sehr ähnlich. Also es entstehen überall eigentlich die gleichen Aufgaben mit anderen Leuten. Deshalb ist mein Unterschied oder der Unterschied in meiner Tätigkeit kleiner, als vielleicht der ein oder andere denkt.
Aber natürlich war in Bremen alles besser. Kann er halt als Trainer von RB Leipzig jetzt einfach nicht mehr so sagen.
Kommt da wahrscheinlich eher schlecht an. Grundsätzlich finde ich das aber eine sehr interessante, charmante Antwort, weil sie einfach perfekt zu Ole Werner passt. Das ist also weiterhin norddeutsch, nüchtern, analytisch. Denn ja, natürlich hat der als Trainer die gleichen Abläufe. Der ist halt Fußballtrainer, der ist nicht plötzlich Architekt geworden, sondern macht das gleiche Metier wie vorher auch. Dass er in Leipzig mit Sicherheit etwas bessere, pompösere Bedingungen hat. Das hat er mal ausgeklammert bei der Antwort. Im Grundsatz kaufe ich ihm das aber voll ab. So, der macht sein Handwerk so, wie er es in Bremen auch gemacht hat. Nur, dass ihm vielleicht etwas bessere Bedingungen zur Verfügung stehen und er deswegen jetzt plötzlich in anderen Tabellenregionen unterwegs sein kann.
Ach, schon ein toller Typ, der Ole Werner. Und hat mal gesagt, dass er regelmäßig, vielleicht hat er gesagt hin und wieder, vielleicht hat er gesagt selten, eingedeicht, geschaut hat.
Vielleicht hat er auch gefragt, was ist das? Habe ich das richtig verstanden?
Und sagte, Zitat, genau mein Humor. Ein Spieler findet er super. Für alle, die da draußen sagen, vielleicht der eine oder andere ein Spieler zu viel. Nein!
Wir machen das hier alles nur für Ole Werner.
So ist es tatsächlich. Fast. So, Leipzig hat gewonnen. Machen wir einen Haken dran.
Machen einen Haken dran.
Und dann würde ich sagen, Daniel, ich habe richtig Bock, auf die Tabelle zu schauen.
Trotz Niederlage.
Ja.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Wir aber sehr wohl. Markus Anfang, do your magic. Tu es. Tu es, tu es.
Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das habe ich in Köln nicht gemacht. Das habe ich in Kiel nicht gemacht. Das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen den SV Werder Bremen auf Platz 9 mit 15 Punkten. Nach unten schauen wir nicht, sondern nach oben. Und da sind es halt auf Platz 6 5 Punkte. Finde ich jetzt irgendwie ein bisschen viel für das, was Werder da aufs Tableau bekommen hat. Aber ihr wisst ja, wer es ist. Don't stop believing. 5 Punkte kannst du machen. So, wenn du jetzt mal gegen Köln schon mal richtig in die Spur kommst, dann sind es ja nur noch 2 vielleicht.
Im besten Falle, ja. 5 Punkte weiß ja jeder, der Fußball mag, holst du nicht an einem Wochenende auf. Nee, aber ist absolut, ich gucke eher auf die 15 Punkte nach jetzt 11 Spieltagen, absolut okay. Überhaupt keine Sorgen, nach unten hin stabil drin, Auftritte okay. Mannschaft wirkt in sich nicht durchgängig und nicht in allen Bereichen immer gleich, aber schon auf eine Art gefestigt. Man kann eine Entwicklung erkennen. Horst Steffen erst seit dieser Saison da. Dafür ist das aller Ehren wert. Und man darf nicht vergessen, ich habe es jetzt nicht mit der Situation nach dem Leipzig-Spiel abgeglichen, aber vor dem Leipzig-Spiel hatte Werder 10 Spiele absolviert, 15 Punkte auf dem Konto. Das war exakt die gleiche Ausbeute, die Ole Werner letzte Saison mit Werder auch hatte. Und da hätte es am Ende fast für Europa gereicht. Also von daher sind sie da gut im Feld positioniert und haben alle Möglichkeiten, daraus was zu machen.
Und ganz wichtig, Werder deutlich vor dem HSV, die sind 14. mit 9 Punkten. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge gedacht, ich war der festen Überzeugung, dass das nächste Spiel gegen den HSV ist. Bereite also hier.
Seit die wieder aufgestiegen sind, ist ja, immer das nächste Spiel gegen den HSV.
Gedacht, geil, Show vor dem HSV-Spiel. Nein, hat Timo Strömer einfach vergeigt. Ist dann in der Woche danach, an einem Sonntag natürlich. Aber gut, da reden wir dann eben beim nächsten Mal drüber. Aber trotzdem wichtig, wer da steht vor dem HSV. Und schon darauf können wir jetzt eigentlich mal wieder das Gedeck trinken. Geht das klar heute, Coach? Dürfen wir?
Ich bin da immer offen. Das darf so sein.
Ach, danke für die Erlaubnis, Coach. Dann eins für dich. Bitteschön, Daniel.
Dankeschön.
Wo ist das andere? Ist ja immer hier versteckt hinter dem Computer. Eins für mich. So, darf ich bitten, Kurt?
Aber Selke.
Cheers. Hatten wir länger nicht. Oh. Und länger hatten wir auch nicht.
Kühlschrank auch kaputt.
Die kurzen, ja, das ist nicht optimal vorgekühlt. Da gebe ich dir recht. So, Wohlsein.
Wohlsein.
Stößchen. Oh, den fand ich jetzt überraschend mild.
Ich habe gelesen, dass sich Leute über die sehr lauten Schluckgeräusche beschweren. Ja. Ich glaube, bei mir war eben gerade wieder sehr laut. Tut mir leid.
Es geht ja nicht darum, ob das irgendwelche Geräusche macht, sondern geht um die Wirkung. Oh Mann. Hätte ich so nicht sagen dürfen.
Ja, das war sehr entlarvend. Aber wir machen einfach weiter.
Ja, schön angeklimmert rein in die User-Fragen. Jingle Feuer frei.
Überhaupt kein Forentyp oder sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User fragen Loser.
Geht los mit René Wolfgram. Grüße, der, wie ich finde, immer eine ganz gesunde Einschätzung zu den Werder-Spielen hat. So auch heute. Ich finde, trotz Niederlage war das Spiel von Werder besser als die letzten 5 Spiele. Man muss einfach sehen, dass der Gegner diesmal einfach selbst seine Hausaufgaben gemacht hat. Backhaus stark, die Innenverteidigung wirklich stabil, einige Ballbesitzphasen, bei denen es wirklich mal nach Fußball aussah. Wenn wir immer so gespielt hätten, wären wir jetzt bei 20 oder 21 anstatt 15 Punkten. Und selbst 15 ist eine ordentliche Ausbeute. Also, zurücklehnen. Alles klar. Steffen weiter kochen lassen, don't stop believing und freuen, dass wir eine junge Truppe haben, die ihre besten Spiele der Saison erst noch vor sich hat. Ja, das ist der Optimismus, der gefällt mir. Finde ich gut.
Ja, war aber auch differenziert, ne? Ja. Also ist zwar grundsätzlich sehr positiv, sagt ja auch, klingt ja auch so ein bisschen mit letzten Spiele fußballerisch nicht so gut, ja. Haben wir ja auch besprochen, ob es dann wirklich 20, 21 Punkte wären, geschenkt, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, so ist es sinnvoll, mit diesem Spiel umzugehen. Wir haben gesehen, in Phasen, gerade in der zweiten Halbzeit, wir haben es besprochen, dass man auch einen Gegner wie RB Leipzig fußballerisch vor Probleme stellen kann, nicht nur das Mittel hat, den niederzukämpfen, da kann also auch was gehen. Das muss man natürlich dann über einen längeren Zeitraum auf den Rasen kriegen. Ja, und am Ende sind es 2 individuelle Einzelleistungen, die ja meistens individuell sind. Traumtore, wirklich toll gemacht jeweils, die dann das Spiel entscheiden. So, dann geht Werder da als Verlierer raus, aber eben nicht geprügelt aus dem Stadion. Kann man so mitnehmen. Auch Steffen sagt gerne, dürfen wir so mitnehmen. Dürfen sie auch. Und jetzt voller Fokus auf Köln.
Nicht geprügelt aus dem Stadion, ist nicht der Anspruch des SV Werder Bremen. Ist auch nicht unser Anspruch, aber ich weiß ja, was du meinst. Köln, ja, das nächste Spiel, reden wir gleich nochmal drüber. Latz Kevo, Jetzt wird es ein bisschen kritischer. Warum lässt man Topp von Anfang an spielen? Warum lässt man Schmidt weiter draußen sitzen? Friedel gehört in die Innenverteidigung, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Warum lässt man Mbangula und Boniface nicht von Anfang an spielen? Warum wechselt man erst zur 75. Minute die Qualität, die uns weiterbringen könnte, ein? Kann ich nicht verstehen. Props gehen raus an unsere Nummer 1, Mio Backhaus. Bevor du was dazu sagst, Kommentar da drunter vom Wahlamerikaner, weil der Trainer bei Weitem deutlich mehr Wissen und Informationen hat als wir alle zusammen. Deswegen.
Ja, dann haben wir das ja abgeräumt. Das waren jetzt auch sehr, sehr viele Personalsachen. Top war der Anfang.
Genau, ich kann ein bisschen sortieren. Fangen wir mal an. Warum spielt Top von Anfang an? Warum hat er von Anfang an gespielt?
Ja, hat mich auch überrascht. Wir haben hier in der Redaktion vorher auch überlegt, wie stellen wir Werder auf? Wie prognostizieren wir die Aufstellung? Und lagen da falsch, weil wir gesagt haben, nee, das wird wohl Boniface machen. Denn Top war gegen Wolfsburg in der Startelf und hat da keine Bäume ausgerissen. Dass er jetzt wieder den Vorzug bekommen hat, hat Horst Steffen mit guten Trainingsleistungen begründet. Das ist sicherlich der Grund, sonst würde er es nicht sagen und nicht machen, weil der natürlich da auch seiner Expertise folgt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es da noch mehrere Ebenen gibt. Eine ist eben Boniface immer noch nicht da, wo du ihn wirklich haben willst. Und vielleicht dann damit verbunden auch die Hoffnung, wenn du den als frische Kraft nach 70 Minuten in Leipzig bringen kannst, hat das einen ähnlichen Effekt, wie er ihn in Wolfsburg, gegen Wolfsburg, auf den Platz bringen konnte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Art Belohnung für Keke Top war. Der hat für die U23 zwei Tore geschossen, der steckt im Training nicht auf, der beißt, der will angreifen. Da ist ein gewisser Druck im Hintergrund da seitens des Beraters, der sagt, boah, Leute, mit der Spielzeit, wir gucken uns das an, sonst müssen wir im Winter vielleicht mal sprechen. Das ist nichts, was Horst Steffen in erster Linie interessiert, wonach der seine Startelf macht, aber das kriegt er auch mit. Das sind so Signale und ich glaube, dass das alles zusammengenommen am Ende zu dieser Entscheidung geführt hat. Und als grundsätzlich falsch würde ich sie auch nicht einordnen. Keke Top macht ein Tor, hat Pech, dass er dabei knapp im Abseits steht. Er hat vorne viele Bälle festgemacht, hat sich in meinen Augen aufgerieben in der Sturmspitze. Du siehst hier und da, dass es ihm in Sachen Handlungsschnelligkeit, in Sachen Entscheidungsfindung, ja, einfach noch, dass es da noch was fehlt, um wirklich der Neuner zu sein, den du in der Bundesliga haben willst, den du brauchst. Alles in allem, aber ein ordentlicher Auftritt von ihm. Verbessert im Vergleich zu Wolfsburg auf jeden Fall.
Okay, dann Mbangula, hat mich auch gewundert. Warum hat der nicht von Anfang an gespielt?
Weil der eine Zahn-OP hatte in der Länderspielpause. Ja, hat sich wohl alles ein bisschen hinterher schmerzhafter gestaltet, als das alle, allen voran er selbst, gehofft haben. Und dementsprechend hat sich Horst Steffen gegen ihn entschieden. Mir ist der auch ein bisschen zu spät dann reingekommen. Mhm. Den Punkt gehe ich mit.
Das ist die nächste Frage. Ja, warum wechselt man erst zur 75. Minute?
Weil ist ja auch ein Punkt, lustigerweise, den ganz viele Werder-Fans schon immer bei Ole Werner kritisiert haben. Wechsel früher. Bei Horst Steffen baut sich das gerade so ähnlich auf. Im Fall von Mbangula, das hätte ich mir auch eher gewünscht, dass der reinkommt, weil der ja sofort Einfluss hatte aufs Spiel, allein mit seinem Tempo, mit seinen Dribblings, habe ich auch nicht ganz verstanden, warum da erst so spät. Dass er nicht von Anfang an gespielt hat, lag daran, dass er nicht voll trainieren konnte wegen dieser Zahngeschichte, dürfte sich bis Köln aber erledigt haben.
Ja, da gehen wir aber mal schwer von aus. Friedel gehört in die Innenverteidigung, ja, haben wir beim letzten Mal ausführlich besprochen, ist immer die Frage der Optionen. Das machen wir jetzt nicht und wir gehen weiter zu Master unterstrich, na klar, Payne. Warum spielt Schmied so viel, in Klammern, Mist? Der bringt uns maximal 10 Millionen. Also das finde ich jetzt ein bisschen drüber. Aber Romano Schmied kann sicherlich mehr als das, was er da zuletzt regelmäßig angeboten hat. Glaube ich auch.
Ja, wobei ich ihn in Leipzig, da hat nicht alles geklappt. Nee, aber er hat auch da seine Momente gehabt und hatte Aktien drin. Das wäre da zu Beginn der zweiten Halbzeit echt eine Schwungphase, eine Drangphase nach vorne entwickeln konnte. Und der ist für die Balance des Bremer Spiels einfach sehr, sehr wichtig, weil er seit Jahren da ist. Klar, das schützt grundsätzlich nicht vor einem Bankplatz, aber weil er die Abläufe kennt, weil Horst Steffen mit ihm sehr, sehr schnell eine Ebene gefunden hat, dass der genau weiß, wie erreiche ich den auf dem Platz, wie setzt er meine Vorgaben um. Also der ist eine Art Anker im offensiven Mittelfeld. Und da finde ich es dann auch richtig, an so einem Mann festzuhalten. Denn wenn Romano Schmied in Form ist oder sich zumindest seiner Bestform annähert, dann hilft der Werder sehr, sehr weiter. Und das kann ich schon verstehen, dass du so einen nicht Woche für Woche on, off, raus, rein, sondern dem dann auch mal einen durchwachseneren Auftritt verzeihst. weil eben auch dazugehört, nimmst du den raus, wäre sehr wahrscheinlich Puertas der erste Kandidat, wo du sagst, den packe ich dafür auf die Position. Der hat in den Wochen vor dem Leipzig-Spiel aber auch nur wenig Eigenwerbung für sich betreiben können, sodass sich das so ein bisschen von selbst auch reguliert hat. Und so kritisch, wie sich das in der Nachricht gerade rausliest, habe ich Romano Schmid auch nicht gesehen in Leipzig.
Ergänzend dazu Malte Rose Tattoo. Warum nimmt man Puertas raus, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat und deutlich passsicherer als Romano war? Und lässt Romano drauf? Ich verstehe es einfach nicht mehr. Chris-Jöns. Warum wird Schmid nie ausgewechselt und Puertas leidet darunter? Das hast du eigentlich.
Ja, aber wenn wir erklärt? Beim Thema Wechsel sind, das ist durchaus eine Überlegung, die man dann ja haben kann. Es standen jetzt beide in der Startelf gegen Leipzig. Und wenn ich dann sage, okay, ich will was verändern, Horst Steffen wird, ich weiß es nicht, mit ihm nicht drüber gesprochen, aber vermutlich den Gedanken gehabt haben, Romano Schmid als in diesem Spiel gegen Leipzig eher offensives Element auf dem Platz behalten zu wollen. Puertas, das hat er im Nachgang erklärt, hatte den Hauptjob, Bälle zu erobern, dazwischen zu hauen, Lücken zuzurennen. Vielleicht hat er sich da gedacht, nee, den nehme ich runter, weil ich mit Romano aber die offensive Komponente behalten will. Das sind dann immer Abwägungen innerhalb eines Spiels. Wenn wir rein die Leistung sehen, finde ich, hat Puertas einen guten Job gegen Leipzig gemacht und hätte es definitiv auch verdient gehabt, durchzuspielen. Und ich hoffe sehr, weil ich sehr, sehr gespannt war auf diesen Spieler und es eigentlich auch immer noch bin, der hat Riesenpotenzial, dass wir da noch deutlich mehr sehen, noch deutlich mehr gute Sachen sehen als bisher, weil dass er das grundsätzlich drauf hat, hat er bewiesen und das muss er jetzt nur im Werder-Trikot nochmal nachholen. Konstant waren ja gute Ansätze schon da, aber da geht echt noch mehr. Also da hoffe ich, dass das noch ein Spieler ist, von dem wir in ein paar Wochen sagen, oh, Wahnsinn, in der Form nie mehr abgeben, den Mann.
Jetzt schlage ich einen schönen Bogen, tolle Überleitung zu Romano Schmid. Sagen wir das in ein paar Wochen vielleicht auch über Romano Schmid, von dem ja bekannt ist, dass er den nächsten Schritt machen wollte eigentlich schon. Und demzufolge wohl auch weiterhin machen will. Jetzt gab es eben den Kommentar, für den kriegen wir maximal 10 Millionen. Und er hat es eigentlich selbst erklärt, ich weiß gar nicht, in welchem Interview das war, ach so, im Rahmen der Nationalmannschaftsreise mit Österreich, hat er erzählt, dass das schon schwierig war im Sommer. Ja, ist das richtig formuliert, dass es schon schwierig war, den nächsten Schritt machen zu wollen, den aber nicht gehen zu können mit einem Wechsel?
Ja, es gab ja einfach keine Angebote. Ja. Und selbst wenn du noch gar nicht wissen kannst, ob Angebote kommen oder nicht, ist die Situation schon schwierig. Denn Romano Schmid hat Familie, der hat Nachwuchs. Da steht eventuell eine Veränderung des Wohnsitzes bevor. Du weißt nicht, in welches Land es geht, in welchen Club du dann unterkommst. Dass das in einem arbeitet und so ein Sommer irgendwie dann vielleicht weniger entspannt ist, kann ich komplett nachvollziehen. Aber ja, das war seine erklärte Absicht, diesen Schritt zu gehen. Das ist nicht zustande gekommen. Und jetzt hat er sich mit Österreich für die WM qualifiziert, bei der er garantiert dabei sein will, bei der Nominierung da berücksichtigt werden möchte. Und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch weiterhin sein Wille ist. Jetzt im Winter würde ich ein dickes Fragezeichen dran setzen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da was passiert, aber dass er dann im Hinblick auf die WM, rund um die WM im Sommer den Verein wechselt, halte ich für sehr wahrscheinlich.
Warten wir das Ganze mal ab und damit sind wir schon bei der Transferphase der kommenden. SVW 389, mein Themenvorschlag ist, Werder hat ein Sturmproblem, das in der Wintertransferphase gelöst werden sollte. In der Abwehr hat man alles gut im Griff, aber im Sturm geht gar nichts. André Hücker, sollte Werder im Winter noch nachlegen? Vor allem der Sturm überzeugt mich überhaupt nicht. Wie viele Tore haben Boniface on top bisher? Ich glaube, null.
Stimmt. Korrekt. Ja, hat er gut überschlagen. Stimmt. Ja.
Passiert im Winter was? Ja, weiß man nicht, aber wie schätzt du die Transferphase ein im Winter des SV Werder Bremen? Was geht da?
Ich glaube, dass es ein sehr ruhiger Werder-Winter wird. Stand heute weiß man in diesem verrückten Transfergeschäft natürlich nie. Mhm. Aber zwei Sachen kannst du definitiv sagen. A, Einkäufe, also feste Einkäufe im Winter sind sündhaft teuer, wenn du Spieler holen willst, die dir sofort weiterhelfen. Alles andere ergibt im Winter aber auch keinen Sinn. Da brauchst du Soforthilfen, um deine Saison in die richtige Richtung zu lenken und zu verändern, dass du im Winter einen Perspektivspieler holst, den du über Jahre weiterentwickelst. Mag es auch mal geben. Ich erinnere mich, Mesut Özil ist, glaube ich, damals im Winter zu Werder gekommen, aber in der Regel ist das eher selten. So, das heißt, du musst für eine Soforthilfe richtig viel Geld in die Hand nehmen. Das hat Werder nicht. Also scheidet das aus. Und du hast auch schon nach dem großen Sommer der Ausleihen 6 Leihspieler unter Vertrag und damit das gestattete Maximum erreicht. Gibst du keinen davon ab, löst keine dieser bestehenden Leihen auf, kannst du also auch nicht ausleihen. Das sind absolut Hemmschuhe, die dafür sorgen, dass Werder auf dem Wintertransfermarkt relativ wenig Bewegungsfreiheit hat. Eigentlich kann da tatsächlich erst was ins Rollen kommen, wenn irgendein Spieler vorher geht. Ja. Wenn du eine Leihe auflöst oder wenn vielleicht doch, glaube ich nicht, aber ein Romano Schmid rausgekauft wird, überraschend für Summe XY, dass man sagt, okay, das können wir jetzt wieder reinvestieren.
Transferzeit, beste Zeit. Wenn dabei wäre da gar nichts passiert, wäre ja stinkelangweilig.
Naby Keita kommt zurück.
Cool. Da freuen wir uns drauf, machen wir eine Naby Keita Sonderfolge. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. So, wo sind wir hier? Ah, Luschis, Punkt 121. Wie realistisch ist eine Rückkehr von Fülle und würde er unser Problem lösen? Ja, bezogen auf die Sturmflaute. Haben wir in der letzten Folge ausführlich besprochen. Gerne nochmal reinschauen. Malte Bürger hat das sehr, sehr gut zusammengefasst. Toll. Machen wir jetzt nicht wieder. Am besten dann noch irgendwie Marvin Ducksch auch wieder zurückholen.
Du hast von nassen Helm auf.
Will er nicht. Gerade Seitenhieb verteilt.
Ja, Werder. Genau. Hat gesagt, in Birmingham ist alles toll, große Wertschätzung seitens des Vereins und von den Fans, das sei ja in Bremen nicht so gewesen.
In Bremen zuletzt nicht so gewesen, sagt er. Ist.
Hat auch recht mit.
Hat er einen Punkt, ja. Ist aber immer so eine Sache, weiß ich nicht. Also steht ihm zu, darf er sagen, ist ja jetzt auch kein böses Braucht's Foul oder so. Braucht's genau, aber ich denke mir auch immer, hat jetzt seine ersten beiden Tore in England geschossen, ist da sportlich jetzt angekommen, nachdem er ja wirklich mit Verletzungen zu kämpfen hatte in den ersten Wochen und dann im Moment dieses cool, jetzt läuft's bei mir, kann man sich so ein Ding vielleicht auch verkneifen, aber vielleicht sagen wir das jetzt auch aus Bremer Sicht, Kapitel Marvin Ducksch bei Werder zu Ende. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, diese Quote, jetzt nicht drauf festnageln, aber irgendwie ein bisschen über 130 Pflichtspiele, ich glaube 54 Tore, 40 Vorlagen.
Schon geil.
Also ich bleibe dabei, normalerweise müsste der Aufstiegssturmheld hier von den Fans ohne immer noch Marvin besungen Ducksch werden.
Wäre Werder nicht aufgestiegen.
Passiert aber nicht, wird nicht besungen. Ist jetzt in Birmingham und da wünsche ich ihm sehr viel Erfolg.
Genau, ebenso wie Fülle, der sehr sicher nicht zum SV Werder Bremen zurückkehren wird. Zumindest nicht sehr bald. Ole Werner hat noch eine Frage. Ist ja gar nicht.
Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich?
Doch! Nächstes Spiel gegen den 1. FC Köln. Heimspiel. Geil. Samstag, 15:30.
Besser geht's nicht.
Ja, ich feiere zu Hause Kindergeburtstag. Ist dann halt ein Kindergeburtstag, bei dem Werner läuft.
Loge gemietet für alle, oder?
Leider nicht. Lass mal tippen.
Ich glaube 3-1, Werder.
Das glaubst du mir jetzt nicht, aber hätte ich auch gesagt. Ich tippe oft 3-1.
Sag doch 5-1.
Dann sage ich 4-1.
Ja. Nee, ich glaube echt Köln wirklich auf dem Papier Aufsteiger, aber der 1. FC Köln, Inventar der Bundesliga, gefühlt ist das nie ein Aufsteiger. Die sind vielleicht mal ein Jahr weg, aber dann sind die halt wieder da und gehören ja auch in die erste Liga immer. Tolle Reisen nach Köln. Die Kölner in Bremen auch gern gesehene Gäste. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel. Vor allem auch guter Gegner, auch wenn die letzten Wochen so ein bisschen aus dem Tritt gekommen sind, ein paar Mal verloren haben. Aber insgesamt kommt da ein bisschen was auf Werder zu, sodass das schon irgendwie ein Spiel auf Augenhöhe wird. Aber ich glaube, dass Werder die Chancen, lass mich doch mal ausreden, dass Werder die Chancen, die sie in Leipzig haben liegen lassen, dieses Mal nutzt und dann gewinnen sie das 3-1, nachdem es vorher lange 1-1 stand.
Ah, alles klar, dann hast du es ja noch aufgelöst.
Nach hinten raus.
Ich glaube auch, dass es ein deutlicher Sieg wird. Und dann schauen wir in der kommenden Woche mal auf die Tabelle. Dann wird's interessant. So, was machen wir jetzt? Ja, schon abmoderieren oder was?
Das ging schnell heute.
Ja, irgendwie so durchgerutscht. Kurzer Abriss und dann nächste Woche geht's gegen den HSV. Dann wird's hier richtig spaßig. Also, bis dahin, lasst die fetten 5-Sterne-Bewertungen da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, dieser Apple Podcasts, Instagram haben wir Account. X auch noch, keine Ahnung wie lange noch. Ja, ihr kennt den ganzen Bums. 5 Sterne only, alles andere wird gelöscht. Ja, ansonsten war es hier heute tatsächlich flott. Wie war es für dich, Keke? Top!
Ja, war scheiße, macht keinen Spaß, brauche ich nicht wieder.
Ja, musste man ein Tor machen. Dann fühlst du dich auch besser und dann nimmst du hier die Vibes auch ganz anders wahr, glaube ich. Daniel, wie waren deine Vibes heute?
Ich hoffe gut, wie immer. Ja. Also alles gegeben.
Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gern.
Feiner Herr Spiegel, Bestseller-Autor. Weiß ich sehr zu schätzen. Und geht zur Lesetour, Mann! Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.
Ja, alles Gute. Dankeschön.